NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Was ist los in der Bundeswehr? Nach der Verhaftung von Oberleutnant Franco A. sind weitere Soldaten festgenommen worden, weil sie vermutlich Terroranschläge geplant haben, die sie Flüchtlingen anlasten wollten. Vieles spricht dafür, dass eine Art rechtsradikales Netzwerk oder ein ähnlicher Zusammenhang existiert. Zudem gab es Berichte über die Sammlung von Wehrmachtsdevotionalien in mehreren Kasernen. Das Andenken an die Armee des nationalsozialistischen Deutschlands vor 1945 gehört ausdrücklich nicht zur Traditionspflege der demokratisch geprägten Bundeswehr von heute. Rainer Hoffmann ist Personalstabsoffizier außer Dienst. Er ist Geschäftsführer des Bundes jüdischer Soldaten und Mitglied der jüdischen Gemeinde Duisburg. Herr Hoffmann, Sie waren ja eine Art Personalchef in Ihrer Brigade und Sie sind im Gespräch mit aktiven jüdischen Soldaten. Wie erleben Sie die Situation? Gibt es eine Art begünstigendes Klima für Rechtsradikale?
Das kann ich nicht bestätigen, im Gegenteil. Wir haben, wenn wir Soldaten erwischt haben, dass sie Propagandadelikte oder andere rechtsradikale Delikte begangen haben, immer sehr, sehr schnell aus den Streitkräften entfernt.
Ja, das ist jetzt Ihre Erfahrung und da waren Sie sicherlich auch hinterher. Aber hatten Sie den Eindruck und haben Sie heute den Eindruck, dass das auch woanders so passiert?
Ja, ich habe also gerade noch mal mit ein paar Mannschaftsdienstgraden gesprochen, die in der Bundeswehr dienen oder kürzlich gedient haben. Die haben mir auch bestätigt, dass es da in der Richtung überhaupt keine Probleme gab.
Wie viele jüdische Soldaten schätzen Sie denn, gibt es derzeit in der Bundeswehr? Also es wird ja nirgends erfasst. Haben Sie irgendeine Vermutung, Schätzung?
Also wir vermuten, dass es so zwischen 200 und 300 sind. Das ist eine Schätzung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr. Aber ob das stimmt, weiß keiner, weil die weitaus meisten sich nicht explizit als Jude zu erkennen geben.
Ist es etwas, was in der Bundeswehr besonders stark ist, dass Juden ihre jüdische Identität lieber undercover halten?
Nein, sie halten sie nicht undercover. Wenn sie darauf angesprochen werden, dann sagen sie, ich bin Jude. Aber wenn sie nicht darauf angesprochen werden, dann behalten sie es auch für sich.
Also sie tragen es nicht auf dem Silbertablett vor sich
her? Sie tragen es nicht auf dem Silbertablett. Also einer hat mir zum Beispiel gesagt, wenn er unter der Dusche war, hat man es gesehen, weil er unter anderem auch den Davidstern als Kette um den Hals getragen hat. Aber wenn er die Uniform getragen hat, sieht das keiner, weil das Tragen von religiösen Symbolen laut Vorschrift nicht zulässig ist.
Und hat er da Erfahrung gemacht, dass er blöde angemacht wurde?
Nein, er hat da keine Erfahrung gemacht, dass er blöde angemacht wurde. Er sagte, manche haben ihn dann gefragt, das war dann Interesse, aber so im Durchschnitt freundliches Desinteresse.
Sehen Sie denn Indizien, dass die Fremdenfeindlichkeit in der Bundeswehr im Zuge der Aufnahme der vielen Flüchtlinge in den vergangenen 2 bis 3 Jahren zugenommen hat?
Das kann ich von außen so nicht beurteilen. Aber was dagegen spricht, die Bundeswehr ist eine Multikulti-Armee. Es gibt sehr, sehr viele Soldaten mit sogenannten Migrationshintergrund. Und in der Anfangszeit, als der Flüchtlingsstrom kaum zu bewältigen war, haben Bundeswehrsoldaten, gerade weil sie auch über Fremdsprachenkenntnisse verfügten, in den entsprechenden Zentren mitgeholfen, die Flüchtlinge zu begrüßen, die Flüchtlinge zu interviewen und das Ganze zu organisieren.
Nachdem Franco A. eine Masterarbeit verfasst hatte, die als unwissenschaftlich abgelehnt wurde und die ja auch ein externer Gutachter als rassistisch-völkisches Pamphlet charakterisierte, wurde der junge Mann von seinen Vorgesetzten lediglich verwarnt. Der militärische Abschirmdienst, der für die Bekämpfung von extremistischen Bestrebungen innerhalb der Bundeswehr zuständig ist, wurde damals nicht mal informiert. Gibt es einen Chorgeist in der Bundeswehr, der auffällige Leute deckt?
Es gibt sicherlich also einen Chorgeist. Den braucht die Truppe auch, weil Soldaten sind ja Menschen, die unter Umständen in den Einsatz gehen, das heißt schlichtweg Krieg führen müssen. Und da entwickelt man ein ganz spezielles Zusammengehörigkeitsgefühl. Man hält zusammen, man ist aufeinander angewiesen. Was ich bei der Affäre um den Oberleutnant nicht verstehe, es ist von 2 Seiten festgestellt worden, dass das eine Arbeit ist, die rechtsradikales Gedankengut vertritt. Zum Zeitpunkt der Arbeit war er noch nicht Berufssoldat und mir ist völlig unklar, warum man ihn nach diesen Stellungnahmen dann anschließend trotzdem noch zum Berufssoldaten gemacht hat. Das hätte man auf keinen Fall gemusst und das hätte man vermeiden können.
Ja, es wird ja auch gerade deutlich, dass diese Eintrittsprüfungen offenbar auch wegen Sparmaßnahmen viel zu gering stattfinden, also nicht vernünftig alle überprüft werden, die wirklich dann in die Bundeswehr als Berufssoldaten eintreten. Trifft denn da Ihrer Ansicht nach die Verteidigungsministerin, seit knapp 4 Jahren im Amt, eine direkte Schuld oder eine Mitschuld an den Vorgängen in der Bundeswehr?
Die Frage der Überprüfung, der Sicherheitsüberprüfung von Soldaten, war schon immer ein Kapazitätsproblem. Ich erinnere mich also noch an die ganz alten Zeiten von vor 40 Jahren. Und in dem Bataillon, in dem ich diente, musste jeder einzelne Soldat sicherheitsüberprüft sein. Das haben wir nie hingekriegt.
Das war Rainer Hoffmann, Personalstabsoffizier AD, Geschäftsführer des Bundes jüdischer Soldaten und Mitglied der jüdischen Gemeinde Duisburg. Bei uns geht es gleich um Israelis in Deutschland, deren Einwanderungsmotive eine wissenschaftliche Studie untersucht hat. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach einem Treffen mit israelischen Intellektuellen erklärt, dass sich deutsche Politiker auch in Zukunft keine Vorschriften über ihre Gesprächspartner in Israel machen lassen wollen. Diese Freiheit solle man sich weiter gegenseitig erlauben, sagte Steinmeier. Seine Haltung habe er auch dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu erläutert. Dieser hatte eine Begegnung mit Außenminister Sigmar Gabriel wegen dessen Treffen mit regierungskritischen Gruppen Ende April kurzfristig abgesagt. Bei einem Gespräch zwischen Steinmeier und Netanyahu waren beide Seiten um Entspannung bemüht. In der Nähe von Tel Aviv kam Steinmeier unter anderem mit den regierungskritischen Schriftstellern Amos Oz und David Grossmann sowie weiteren Vertretern der Zivilgesellschaft zusammen. Die israelische Regierung hat den türkischen Botschafter ins Außenministerium einbestellt. Anlass war eine Rede des türkischen Präsidenten Erdogan, in der er Israel wegen dessen Jerusalem-Politik attackiert und die Muslime aufgefordert hatte, den Jerusalemer Tempelberg in Massen zu besuchen. Den jüdischen Staat hatte er dabei mit den Adjektiven rassistisch und diskriminatorisch beschrieben. Jeder Tag, an dem Jerusalem besetzt wäre, sei eine Beleidigung, fügte der türkische Präsident hinzu. Der Vertreter des israelischen Außenministeriums erklärte, man schütze muslimische Gottesdienste und verbitte sich Moralpredigten seitens der Türkei, wo täglich Menschenrechte verletzt würden. Die beiden Staaten hatten erst im vergangenen Juni nach mehrjähriger Unterbrechung die diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen. In der Hamburger Hafencity ist am Mittwoch der Gedenkort Hannoverscher Bahnhof feierlich eingeweiht worden. Er erinnert an die Deportation von mehr als 8000 Juden, Sinti und Roma in osteuropäische Konzentrationslager. Bürgermeister Olaf Scholz sagte, mit dem neuen Denkmal könne dieser Ort des Schreckens und der Mahnung in das Gedächtnis der Stadt aufgenommen werden. Der Hannoversche Bahnhof war im 19. Jahrhundert Ausgangspunkt für alle Zugfahrten ab Hamburg Richtung Süden. Nach dem Bau des nahegelegenen Hauptbahnhofs 1906 wurde er Güterbahnhof und zum Teil abgerissen. Zwischen 1940 und 1945 fuhren von dem abgelegenen Gelände 20 Deportationszüge in Richtung Osten. Fast alle Menschen in diesen Zügen wurden später ermordet. Am heutigen Loseplatz erinnert an sie eine 40 Meter lange Fuge aus Beton entlang dem historischen Gleisverlauf. Ein geplantes Dokumentationszentrum soll bis 2020 fertiggestellt werden. Es ist bundesweit der erste Erinnerungsort, der sowohl jüdischen Opfern als auch Sinti und Roma gewidmet ist. Soweit die Meldungen.
Israelis gelten in Deutschland als ziemlich ideale Migranten. Generell gut gebildet, fleißig und ehrgeizig. Den Israeli, der von Hartz IV lebe, gebe es eigentlich nicht, sagt die Sozialanthropologin Dani Kranz von der Bergischen Universität Wuppertal. Zusammen mit der Fotografin Katja Harbi hat sie die erste breit angelegte ethnografische Studie über Israelis in Deutschland erstellt. Die hält einige interessante Erkenntnisse bereit, wie zum Beispiel, dass jüdische Israelis in Deutschland lieber und häufiger Kontakt mit Arabern haben, als sie es in Israel hatten. Oder dass sie eher dem Einfluss ultraorthodoxer Juden in ihrer Heimat entweichen wollen, als der Wehrpflicht, die für die meisten außer Frage steht. Otto Langels hat mit Israelis in Berlin gesprochen und stellt die Studie vor.
Ich denke, die wichtigsten Aspekte, das Studium eigentlich. Es ist ganz billig hier zu studieren. Ich will Biologie studieren.
Berlin ist eigentlich eine Metropole, eine Weltmetropole, und das kennt man so in Israel nicht. Das ist etwas, was, glaube ich, viele Israelis in Berlin schätzen.
Uri Weingarten und Eli Arad, zwei junge Israelis, die in Berlin leben. Während der eine vor gut einem Jahr nach Deutschland kam, um hier zu studieren, hat der andere sein Studium längst hinter sich und arbeitet als Architekt. Ihre Biografien stehen stellvertretend für Tausende von Israelis, die ihr Land Richtung Deutschland verlassen haben. Aus wirtschaftlichen Gründen, wegen besserer Ausbildungs- und Berufsperspektiven. Die Soziologin Dani Kranz forscht an der Bergischen Universität Wuppertal zur israelischen Migration nach Deutschland.
Sie werden in München, Frankfurt, Düsseldorf übermäßig viele Israelis mit überproportional hohen Einkommen finden. Das sind dann Spezialisten. Hamburg und Köln sind eigentlich auch ganz beliebt.
In Berlin dagegen, wohin es die meisten Israelis zieht, locken vor allem die niedrigen Lebenshaltungskosten und die reizvolle Kulturszene. Die in der Hauptstadt reichhaltige jüdische Infrastruktur spielt für Israelis nur eine marginale Rolle. Die Mehrheit der Befragten bezeichnet sich als säkular und nicht religiös. Der DJ und Musikproduzent Doron Eisenberg kam vor 6 Jahren in die Hauptstadt, um in Neukölln mit einem Freund ein Café mit Plattenladen zu eröffnen.
Ich bin vor allem wegen der Musik nach Berlin gekommen, denn Berlin ist weltweit die Hauptstadt der elektronischen Musik. Eine Menge Künstler kommen wegen der offenen Atmosphäre und des billigen Lebens hierher.
Niemand weiß genau, wie viele Israelis mittlerweile in Deutschland leben. Manche sprechen von mehreren 10.000 allein in Berlin, dem Sehnsuchtsort vor allem junger Zuwanderer. Die Zahl sei übertrieben, sagt die Soziologin Dani Kranz.
Also es sind ungefähr 20.000 Menschen, die im weitesten Sinne Israelis sind in der Bundesrepublik, die hier permanent leben. Das heißt also, dass die Schätzung, dass es zwischen 30.000 und 50.000 Israelis in Berlin gibt oder 100.000 Israelis in Deutschland, absolut überschätzt waren.
Warum kursieren weit höhere Zahlen? Vor dem Hintergrund der Shoah ist es immer noch nicht selbstverständlich, wenn Israelis gerade nach Deutschland emigrieren. Was in Israel mit Skepsis verfolgt wird, betrachtet die deutsche Gesellschaft mit besonderer Aufmerksamkeit und wertet es als Zeichen fortschreitender Normalisierung. Je größer die Zahl jüdischer Immigranten, umso kleiner der Schatten der NS-Zeit. Zudem sagen junge Israelis zu über 80%, die Vergangenheit spiele in ihrem deutschen Alltag keine Rolle. C.F. Avraham kam vor 9 Jahren der Liebe wegen nach Deutschland. Der gelernte Journalist betreibt ein kleines Restaurant.
Wenn man in Israel aufwächst, erfährt man viel über Tod und Zerstörung unter den Nazis. Aber wenn man hier lebt, erfährt man auch mehr über das Leben.
Zum Leben in Deutschland gehört jedoch auch der Antisemitismus. C.F. Avraham hat bislang keine negativen Erfahrungen gemacht, aber er meidet braune Landstriche, wie er sagt. Immerhin berichtet laut der Studie der Universität Wuppertal 1/5 der Israelis von antisemitischen Vorkommnissen. Wie viele Immigranten dauerhaft in Deutschland bleiben wollen, ist ungewiss. Die Wuppertaler Studie geht von rund 50% aus. C.F. Avraham sieht, wie viele andere Auswanderer, für seine Familie keine Perspektive in Israel, solange der Nahostkonflikt nicht gelöst ist, ultraorthodoxe Juden das gesellschaftliche Leben zunehmend beeinflussen und weitere Terroranschläge in seiner Heimat drohen.
Ich denke nicht, dass wir zurückgehen, denn ich glaube nicht, dass es Frieden geben wird. Und ich will meine Kinder nicht an einem Ort aufwachsen sehen, wo keine Hoffnung auf ein Leben ohne Krieg besteht.
Die Publikation der Studie über Israelis in Deutschland von Dani Kranz und Katja Harbi ist für 2018 geplant. Otto Langels stellte sie vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover.
Ein wesentlicher Bestandteil des morgigen Wochenabschnitts, Emor, sage auf Deutsch, ist unser Festkalender. Im gesamten Kapitel 23 des 3. Buches Mose, Vayikra, Levitikus, werden unsere Feiertage beschrieben. Heute möchte ich über 2 Begriffe sprechen, die in unserem Wochenabschnitt vorkommen, über die Omergabe und über die Omerzählung. Pessach, das Fest des ungesäuerten Brotes, war so gelegt, dass es mit dem Beginn der Getreideernte im Lande Eretz Israel zusammenfiel. Wir lesen im Kapitel 23, Vers 10. Rede mit den Kindern Israels und sage ihnen, wenn ihr in das Land kommen werdet, das ich euch geben will, und Ernte haben werdet, dann sollt ihr ein Omer, die Erstlinge eurer Ernte, dem Priester bringen. Also, für mein Verständnis bedeutet das, dass das erste Korn, das geschnitten wurde, als eine besondere Opfergabe oder, mit anderen Worten, als Geschenk für die Priester im Heiligtum gegeben werden sollte. In der biblischen Zeit waren die Bediensteten, welche für die Pflege des Judentums tätig waren, also die Priester und Leviten, ganz schön verwöhnt. Heute ist das nicht erforderlich. Ein Rabbiner wird zum Beispiel von der Gemeinde geliebt und geschätzt, nicht durch den Titel, sondern durch seine Eigenschaft, ein Mensch zu sein, der zuhören kann und weil er für jedes Gemeindemitglied durch sein jüdisches Wissen und seine Lebenserfahrung ein gutes Wort finden kann. Eine andere Bedeutung des Wortes Omer ist ein Maß, das heißt die Menge des Getreides, die für das Opfer verlangt wird. Der Tradition zufolge beginnen wir mit der Zählung am Abend des zweiten Pesachtages, am sogenannten zweiten Sederabend. Das Zählen dauert 50 Tage lang und führt uns zum Schavuotfest. Unsere Tradition betrachtet damit die Omerzählung als eine Brücke. Eine Brücke, die für das Verständnis des Judentums fast unerlässlich ist. Pesach ist das Fest der Freiheit. Wir erhielten die physische Freiheit, aber wir waren noch kein richtiges Volk. Erst an Schavuot, als wir am Berg Sinai von Gott über Moses die Tora erhielten, wurden wir ein Volk mit den spezifischen jüdischen Quellen. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.